ARD.
Starken Willen braucht man und Zigaretten. Das hat, na wer wohl, über das gesagt, was man für politischen Erfolg braucht. Es war Helmut Schmidt. Er würde seinen heutigen Genossen gewiss den Willen nicht absprechen, aber vielleicht müssten sie mit dem Rauchen beginnen, um aus dem Umfrageloch herauszufinden. Wie will die SPD Vertrauen zurückgewinnen, Frau Schwesig? Das fragen wir heute die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern. Und später in der Sendung den Bürgermeister der Stadt Garz in Brandenburg, Luca Piwoda, und den Politikchef von RTL NTV, Nikolaus Blume. Guten Abend Ihnen zu Hause und willkommen unserem Live-Publikum. Schön, dass Sie da sind. Willkommen, Frau Schwesig.
Guten Abend, Frau Mjosse.
Frau Schwesig, Ihr Umweltminister in Mecklenburg-Vorpommern hat es in den vergangenen Wochen annähernd so häufig in die New York Times geschafft wie der Bundeskanzler. That Till Backhouse, der einem gestrandeten Buckelwal das Leben retten wollte und ihm aus lauter Sorge nach eigenem Bekunden 11-mal in die Augen geschaut hat. Was hat Sie zuletzt mehr umgetrieben, das Schicksal von Timmy dem Buckelwal oder jenes der Bundesregierung?
Also beides, würde ich sagen. Wir haben eine ganz klare Aufgabenteilung verabredet in der Landesregierung MV. Till Backhouse, habe ich gesagt, du musst dich jetzt um den Wahl kümmern, Wahl ohne Haar. Und ich kümmere mich um diese Frage Spritpreise, weil das ganze Thema bezahlbares Leben, wie kommen die Leute gerade klar in der Krise, ein Riesenthema in meinem Bundesland ist. In meinem Bundesland haben die Menschen kleine und mittlere Einkommen. Und das spielt schon eine Rolle für die vielen Pendler, wenn sie zur Arbeit fahren, für die Pflegekraft, wenn sie zur Patientin fährt, ob über die Dörfer oder in der Stadt. Aber auch für die kleinen Handwerker, für die Spediteure, wie es weitergeht mit den Energiepreisen. Und das war für mich vor allem in diesen Tagen ein wichtiges Thema und bleibt das auch.
Mhm. Aber dieses über Wochen präsente Bild, dieses Kraft- und machtlosen Koloss, der vor ihrer Küste lag, ist das auch ein bisschen Symbol für die Bundesregierung gerade?
Also ich würde jetzt ungern den Wahl und sein schwieriges Schicksal, denn ich glaube, das ist allen nahe gegangen, wie der Wahl sich da gequält hat, vergleichen mit der Bundesregierung. Aber um jetzt mal auf die Bundesregierung zu sprechen zu kommen, die Bundesregierung hat an absolutem Vertrauen verloren in der Bevölkerung. Die Stimmung in der Bevölkerung ist sehr schlecht. Und vor allem stört die meisten Leute, so wird es mir direkt gesagt, Frau Schwesig, was soll das? Ich gehe den ganzen Tag arbeiten und jetzt wird mir gesagt, ich arbeite zu wenig, ich soll mehr arbeiten, ich zahle Beiträge, jetzt soll ich bei Gesundheit zuzahlen. Und diese Ansprache an die Bevölkerung, insbesondere auch durch den Bundeskanzler, Deutschland würde nicht genug arbeiten, die Menschen würden nicht genug arbeiten und jetzt müssten alle mal ihren Beitrag leisten. Das ist aus meiner Sicht die falsche Ansprache. Wir müssen schon anerkennen, dass ganz, ganz viele Menschen in unserem Land jeden Tag hart arbeiten. Die Familien außerdem sich noch um die Kinder kümmern, um die pflegebedürftigen Angehörigen. Und dass viele Menschen, obwohl sie hart arbeiten, wenig Geld haben und gleichzeitig gestiegene Mieten, mehr Preise für Lebensmittel und jetzt vor allem die Spritpreise, was für viele wirklich sehr, sehr hart ist, verkraften müssen. Und ich glaube, man muss mal diese Realität anerkennen. Und dann auch den Menschen sagen, wie man damit umgehen will.
Es gehören immer mehrere Seiten dazu. Jetzt kriegen Sie dafür erstmal einen Applaus. Aber Sie haben auch mit Ihren Länderkollegen der Bundesregierung jetzt noch einen zusätzlichen Dämpfer verpasst. Sie haben nämlich mit Ihren Länderkollegen im Bundesrat die gerade erst von der Bundesregierung beschlossene Einmalprämie gestoppt. Jene 1.000 Euro, die Unternehmen ihren Mitarbeitern steuer- und abgabenfrei hätten zahlen können. Viele Unternehmen haben die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und gesagt, wir können das nicht. Aber viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hätten sich wahrscheinlich wahnsinnig darüber gefreut. Warum haben Sie es gestoppt?
Als Politikerin habe ich einen Grundsatz, dass man nur Dinge versprechen sollte, die auch wirklich kommen. Das macht es nicht leicht im Alltag, weil auch ich ganz oft in Bürgerdialogen, in Veranstaltungen Nein sagen muss, weil nicht für alles Geld da ist. Aber hier hat die Bundesregierung den Eindruck erweckt, dass jetzt alle 1.000 Euro bekommen können und hat vergessen zu erklären, dass nicht der Staat diese 1.000 Euro zahlt, sondern dass der Arbeitgeber es zahlen muss. Und der Klein- und Mittelstand kann das nicht. Der hat ja gerade das Problem, dass ihm die Kosten um die Ohren fliegen und viele Betriebe bauen gerade Arbeitsplätze ab. Selbst die öffentliche Hand, die Länder, die Kommunen sagen, wir können das nicht für unsere Leute. Und auch die sozialen Arbeitgeber, also für im Pflegebereich, im Krankenhausbereich, sagen, wir können das nicht.
Aber warum bedenkt die Regierung das nicht?
Wenn in meinem Bundesland...
Es ist ja eigentlich eine SPD-Idee, haben wir heute zumindest von Markus Söder im Bericht aus Berlin gehört. Sind Sie da nicht eingebunden worden?
Nein. Und ich will noch mal einmal sagen, wenn am Ende raus, das ist ja vielleicht gut gemeint, und ich bin auch der Meinung, dass die Leute entlastet werden müssen, aber wenn ich etwas vorschlage, wo mir alle vor Ort sagen, wir machen das aber nicht, dann kann ich dem nicht einfach zustimmen, weil wenn das durchgegangen wäre am Freitag, dann wäre ab Samstag die Diskussion losgegangen in ganz Deutschland, wer es alles nicht bekommt. Und man kann nicht so einen Unfrieden in der Bevölkerung schüren. Deshalb halte ich es für richtig, dass es nicht kam. Und die berechtigte Frage von Ihnen ist, warum ist es überhaupt so weit gekommen? Weil man mit den Betroffenen nicht gesprochen hat.
Also man hat mit den Betroffenen nicht geredet, mit den Unternehmen nicht geredet und ganz offensichtlich eben auch nicht mit den Länderkollegen, die das ja auch noch durch den Bundesrat schicken mussten. Ist das unprofessionell?
Das ist unprofessionell und das ist ein Beispiel dafür, wie es nicht mehr weiterlaufen kann in Deutschland. Wir haben eine Situation, wo wir eigentlich einen riesen Gesamtpaket bräuchten. Wir müssen was für die Wirtschaft tun, dass die wieder ans Laufen kommt. Wir müssen Energiepreise senken. Wir brauchen eine gerechte Steuerreform.
Das wollte die Bundesregierung auch tun, auf dem Koalitionsspitzentreffen in Borsig. Und herausgekommen ist aber dann diese Einmalprämie.
Genau, und vielleicht darf ich den Gedanken zu Ende führen. Und gleichzeitig müssen wir auch Sozialreformen machen, um den Sozialstaat abzusichern. Und wenn man so gigantische Aufgaben hat, dann kann man sich nicht einfach nur zu dritt treffen und denken, die kann man alleine lösen, sondern in solchen Krisenzeiten muss man das machen, was Deutschland immer stark gemacht hat. Die Sozialpartner an Tisch, ja. Arbeitgeber und Gewerkschaften und auch die Länder. Ich halte sehr, sehr viel von der sozialen Marktwirtschaft und sie wird getragen, nicht in erster Linie nur von Politik, sondern von den Arbeitgebern und Gewerkschaften. Und wenn ich so viel leisten muss für Deutschland, die Wirtschaft ans Kurbeln kriegen, die Energiepreise runter, eine gute Steuerreform, eine gute Sozialreform, dann muss ich Arbeitgeber und Gewerkschaften an einen Tisch holen. Ja. Und dann sollte man auch die Ministerpräsidenten an einen Tisch holen und zusammen beraten und dann zusammen der Bevölkerung sagen, so und so machen
das. Das sind ja Ihre Leute, das ist ja Ihre Parteispitze. Wie kann denn das sein? Lars Klingbeil hat sich weder vor dem Treffen in der Villa Borsig bei Ihnen gemeldet, um zu sagen, wir beschließen da jetzt was, könntet ihr euch vorstellen, da mitzumachen, noch bevor das im Bundesrat auf der Tagesordnung stand. Das ist ja nicht normal, oder?
Also die SPD hat über zwei Kanäle ganz klar vorgeschlagen, dass man sowohl die Arbeitgeber und Gewerkschaften einbindet, als auch die Länder. Wir Länder, alle SPD-Ministerpräsidenten haben dem Bundeskanzler vorgeschlagen, wir haben ihm sogar einen lieben Brief geschrieben, dass wir bitte eine MPK einberufen, so wie es Scholz in der Energiekrise mit uns gemacht hat, wie es Frau Merkel mit uns gemacht hat in der Corona-Pandemie. Und auch Lars Klingbeil hat vorgeschlagen, die Sozialpartner an den Tisch zu holen. Er hat es ja selber gemacht.
Aber er hat sich nicht eingebunden.
Im Vorfeld von Villa Borsig war im Gespräch der Tankrabatt, der Tankdeckel und die Übergewinnsteuer. Von einer Entlastungsprämie war zu keinem Zeitpunkt, jedenfalls mit mir nicht, die Rede. Und nochmal, natürlich ist die Bundesregierung frei, auch eigene Vorschläge zu machen. Aber wenn man dann merkt, man hat was vorgeschlagen, was gar nicht bei allen ankommt, dann glaube ich, ist es gut zu sagen, wir nehmen das nochmal vom Tisch, beraten uns neu. Und mein Vorschlag wäre, die Entlastungsprämie vom Tisch zu nehmen, weil die meisten würden sie nicht bekommen. Und stattdessen eine Einkommensteuerreform zu machen und vor allem kleinere und mittlere Einkommen dauerhaft zu entlasten.
Haben wir verstanden, wollen die ja auch weiter drüber reden. Kommunikativ ist das aber ein Desaster, was jetzt passiert ist, ne?
Ja.
Kommt das noch in den Vermittlungsausschuss oder sagen Sie, das Ding ist jetzt vom Tisch, so wie es auch Herr Söder heute gesagt hat?
Also ich rate der Bundesregierung, das vom Tisch zu nehmen und lieber gleich den richtigen großen Wurf zu machen. Und das ist für mich eine Einkommensteuerreform, wo vor allem kleinere und mittlere Einkommen bis 3.000 Euro entlastet werden, damit wir dann auch dauerhaft eine Entlastung haben. Und die würde auch dann bei allen ankommen.
Aber dass Sie jetzt mit dieser Aktion eine schon am Boden liegende Bundesregierung noch mal einen mitgegeben haben, das haben Sie in Kauf genommen. Weil das ist ja eine Niederlage, das sieht nicht besonders gut aus nach außen.
Sie können davon ausgehen, dass das nicht unsere Absicht war und meine schon gar nicht. Denn ich finde es sehr schwierig und schade, dass die Bundesregierung so an Vertrauen verloren hat in der Bevölkerung. Denn nach meiner Auffassung müssten es eigentlich gerade die Volksparteien sein, wie Union, wie SPD, die mit ihrer großen, breiten Aufstellung von Mitte links bis Mitte rechts es schaffen, gemeinsam die Probleme zu lösen. Aber ich vertrete als Ministerpräsidentin nicht in allererster Linie eine Partei, sondern mein Bundesland. Ich bin für alle Bürgerinnen und Bürger da, egal ob sie zur Wahl gehen und wen sie wählen. Und nochmal, ich habe ein Grundprinzip für mich. ich stimme nicht Dingen zu, wo die Leute denken, es kommt was, nämlich 1.000 Euro Entlastung. Mhm. Und ich weiß, die kommt für große Teile in meinem Bundesland nicht. Das würde ich unehrlich finden. Und wenn man mich gefragt hätte, dann hätte ich es von vornherein so gesagt. Alle MPs haben auch der Bundesregierung signalisiert, es gibt sehr viel Ärger damit. Und deshalb finde ich, es kann aber auch mal was schiefgehen. Man sollte daraus lernen. Gut. Und daraus lernen sollte der Bundeskanzler und die gesamte Regierung, dass jetzt alle an einen Tisch sollen mit Sozialpartnern. Wir können weder die Arbeitgeber noch die Gewerkschaften außen vor lassen.
Frau Schwesig, und was alle sollte MPs an einen Ihre Tisch? Eigene Partei daraus lernen? Welchen Anteil hat Ihre Partei an dem von Ihnen gerade sehr wortreich umschriebenen Vertrauensverlust? Bärbel Baas hat nun einmal mehr, die Arbeitsministerin von der SPD, einmal mehr für Schlagzeilen gesorgt. In der Fragestunde des Bundestags hat sie diese Woche eine Frage gestellt bekommen von einem AfD-Abgeordneten. René Springer hat sie gefragt, warum sparen Sie nicht dort, wo es offensichtlich ist, bei der Einwanderung in unsere Sozialsysteme? Darauf antwortete Bärbel Baas, es wandert niemand in unsere Sozialsysteme ein. Sie hat es jetzt anschließend schon ein bisschen versucht zu erklären. Sie habe nur die Fachkräfte gemeint, aber die Wogen hat sie damit nicht geglättet. Verstehen Sie, warum die SPD-Arbeitsministerin so etwas wider besseres Wissen sagt?
Es gibt verschiedene Gründe, warum Menschen nach Deutschland kommen. Und es ist uns gelungen, dass viele Menschen mit Migrationshintergrund längst arbeiten, auch Deutschland mit am Laufen halten. Ich erinnere nur an den ganzen Bereich Pflege.
Stimmen Sie jetzt der Aussage zu?
Und es gibt viele Menschen mit Migrationshintergrund, die auch von Sozialleistungen leben. Und deshalb ist die wichtigste Aufgabe, und da bin ich mir sicher, dass das auch Bärbel Baas so sieht, Menschen in Arbeit zu bringen. Übrigens, ob sie Migrationshintergrund
haben
oder
gesagt.
Nicht.
Das hat sie nicht gesagt. Und sie hat gesagt, Bärbel es Baas, wandert niemand in die Sozialsysteme. Und sie kann nicht die Fachkräfte gemeint haben, weil das Phänomen der Fachkräfte ist das seltenere Phänomen als das jener Menschen, die zugewandert sind und die auf die Integration in den Arbeitsmarkt warten. Das wissen Sie und das weiß auch Frau Bärbel Baas. Wieso sagt sie das nicht?
Sie haben ja eben selber gesagt, dass Bärbel Baas jetzt dazu Stellung genommen hat. Und ich sage jetzt, wie ich das sehe. Ich sehe es so, es gibt ganz unterschiedliche Gründe, warum Menschen nach Deutschland kommen. Und Ziel muss sein, wenn sie nach Deutschland kommen, dass sie auch in Arbeit kommen. Erst recht, wenn sie ein Bleiberecht haben. Und ein Großteil der Menschen mit Migration arbeitet, leistet seinen Beitrag für unser Land. Aber es ist auch ein großer Teil noch in Sozialleistungen. Und unsere Aufgabe muss doch sein, zu schauen, warum klappt es für die einen und für die anderen
genau,
nicht.
Genau.
Und der zweite Punkt, das will ich einmal sagen, es ist unstrittig, dass der Sozialstaat nur für die Menschen da sein muss, die auch Hilfe brauchen. Ob sie krank sind, ob sie in Pflege sind, auch wenn sie arbeitslos sind. Aber es ist auch klar, dass niemand den Sozialstaat ausnutzen darf. Das gilt für alle Menschen, ob mit oder ohne Migrationshintergrund. Und es ist Bärbel Baas, die angefangen hat, sowohl beim Thema Grundsicherung nachzuschärfen, aber vor allem den Sozialleistungsmissbrauch.
Erst recht muss man fragen, warum sagt sie dann so einen Satz? Ich möchte die Zahl einmal nennen. 2025 lag der Anteil von Nicht-EU-Bürgern bei erwerbsfähigen Bürgergeldbeziehern bei rund 48%. Und jetzt sagen viele Landräte, die zu Hause zu tun haben mit Migranten, auch mit SPD-Parteibuch, die sind total wütend und sagen, warum macht die SPD-Ministerin hier Realitätsverweigerung? Das ist genau das Problem, was man ihrer Partei vorwirft, dass man diese Probleme nicht benennt und diese Debatte entfacht sie jetzt wieder.
Es ist aus meiner Sicht schwierig, dass der Eindruck entstanden ist, die SPD würde nicht die Probleme sehen. Ich kann für uns sagen, vor Ort, wir sehen die Probleme und wir geben konkrete Lösungen. Aber Bärbel Baas tut es auch. Sie hat wirklich jetzt als erste Sozialministerin ganz konkrete Vorschläge und Initiativen gemacht gegen den Sozialleistungsmissbrauch, der vor allem in den Kommunen in NRW, wo sie ja auch zu Hause ist, stattfindet. Ich will mal ein praktisches Beispiel nennen. Wir haben uns die Stadt angeguckt bei uns im Bundesland, Schwerin. Die hat die größte Arbeitslosigkeit, auch unter jungen Menschen. Und ich habe den Chef der Bundesagentur für Arbeit gebeten, für alle Jugendlichen unter 25, ob mit oder ohne Migrationshintergrund, alle jetzt anzuschreiben, einzuladen und zu schauen, wer braucht noch den Schulabschluss, wer braucht einen Berufsabschluss und natürlich zu fördern, aber auch zu fordern. Und ich glaube, wir müssen ganz konkrete Programme machen und dem ganz konkret nachgehen. Und es darf nicht sein, dass der Eindruck entsteht, die SPD würde bei Problemen wegschauen.
versteht jedenfalls, dass die SPD diesen Eindruck gerade macht und dass das Ihnen im Wahlkampf, Sie haben eine Landtagswahl vor der Nase im September in Mecklenburg-Vorpommern, nicht gerade wahnsinnig hilft im Moment. Wir kennen das Beispiel des künftigen grünen Ministerpräsidenten in Baden-Württemberg, Cem Özdemir. Der hat die Wahl in Baden-Württemberg auch deshalb gewonnen, weil er sich maximal von seiner Bundespartei, den Grünen, die auch nicht gerade beliebt sind, in dieser Form distanziert hat. Wie verstecken Sie sich vor der SPD?
Ich verstecke mich nicht. Ich mache das, was ich immer gemacht habe. Ich vertrete vor allem als Ministerpräsident mein Bundesland. Und Dinge, die gut sind, die unterstütze ich. Und Dinge, die ich kritisch sehe, die kritisiere ich und versuche sie auch zu verändern. Das habe ich gemacht, als Frau Merkel Kanzlerin war, als Herr Scholz Kanzler war, jetzt, wo Herr Merz Kanzler ist. Und eine Landtagswahl, da dreht sich ja nicht um die Bundespolitik, da geht es vor allem um das Land. Und bei uns wird es am 20. September um Mecklenburg-Vorpommern gehen.
Und Lars Klingbeil und Bärbel Baas kommen in den Wahlkampf. Sie laden sie ein oder sagen Sie lieber, ich mache das alles.
Die beiden waren schon tatsächlich da. Aber ich werde, bei uns wird es vor allem um Mecklenburg-Vorpommern gehen. Und ich werde mit meiner Person und einem inhaltlichen Programm für Wirtschaft und Arbeit und soziale Gerechtigkeit, ich glaube nämlich, dass das beides zusammengeschaut, ein Angebot machen.
Uns gerne an, wie sich die Zustimmung für Ihre Partei in Mecklenburg-Vorpommern verändert hat. Bei der Landtagswahl 2021 haben Sie fast 40% geholt und eigentlich alle Parteien in den Schatten gestellt. Die AfD war da noch auf Platz 2. Und jetzt können wir uns eine aktuelle oder die jüngste Umfrage ansehen. Heute sind Sie massiv abgerutscht und liegen nur noch bei 26%. Die AfD mit 34% liegt ganze 8 Prozentpunkte vor Ihnen. Wie konnten Sie so viel Vertrauen verlieren?
Es ist immer so, dass die Umfragen vor der Wahl schlechter sind als dann das Wahlergebnis. Bisher war es so und ich hoffe, diesmal wird es auch so sein. Im Mai 2021 stand die SPD Mecklenburg-Vorpommern bei 23%. Und 4 Monate später, im September 2021, waren wir bei 39%.
Sie haben sich persönlich nichts vorzuwerfen?
Ich weiß natürlich, dass das diesmal nicht so einfach ist, das zu wiederholen. Mhm. Aber wir werden in den nächsten Wochen deutlich machen, dass es um Mecklenburg-Vorpommern geht. Und es wird ein sehr schwerer Wahlkampf. Und die Bürgerinnen und Bürger werden das erste Mal in der Geschichte unseres Landes vor einer echten Richtungsentscheidung stehen. Weil es ja klar ist, entweder setze ich die Arbeit im Bundesland fort als Ministerpräsidentin mit einer demokratischen Regierung oder die AfD übernimmt die Macht in Mecklenburg-Vorpommern und dann wird das Land ein anderes sein.
Es sind vielleicht Dinge passiert in der Zwischenzeit, die vielleicht ein bisschen das Stimmungsbild geändert haben. Noch Wochen vor dem Überfall Russlands auf die gesamte Ukraine im Februar 2022 haben Sie sich sehr stark gemacht für gute Beziehungen, Geschäftsbeziehungen zu Russland und für die Inbetriebnahme von Nord Stream 2. Jene Pipeline, deren Bau Sie ja auch mit der umstrittenen Klimastiftung unterstützt haben. 80% Ihrer Leute in Mecklenburg-Vorpommern wollten diese Pipeline, fanden das gut. Und direkt nach dem Krieg haben Sie sich scharf distanziert von Russland und haben Fehler eingestanden. Kann es sein, dass viele Leute Ihnen, auch Ihre Wähler, diesen Schwenk krumm genommen haben?
Das glaube ich nicht, denn dazwischen ist ja etwas passiert. Es gab den russischen Angriffskrieg und den gibt es immer noch auf die Ukraine. Und da finde ich es völlig nachvollziehbar zu sagen, unter diesen Umständen kann es keine Beziehung mehr zu Russland geben und können wir auch keine Energielieferungen mehr aufnehmen. Die Energielieferung aus Russland hat ja mein Bundesland nie für sich selber in erster Linie genommen, sondern für ganz Deutschland. Und wir sehen heute, wie wichtig es ist, niedrige Energiepreise zu haben.
Es gibt viele Leute in Mecklenburg-Vorpommern, es sind 50% heute, die immer noch Gaslieferungen aus Russland möchten. Sie wissen, die AfD möchte das auch. Haben Sie keine Sorge, dass die alle zur AfD gegangen sind oder jetzt gehen werden?
Es ist so, dass das viele Menschen anders sehen als ich. Aber ich stehe zu dieser Haltung und ich glaube, dass es wichtig ist, eine klare Haltung zu haben, die zu vertreten. Die vertrete ich auch bei Bürgerdialoge. Und nochmal, mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine gibt es eine Zeitenwende. Und mein Bundesland und ich ganz persönlich, wir haben unseren Beitrag geleistet dafür, dass es aber weitere sichere Energie gibt. Öllieferungen für Schwedt über Rostock oder zum Beispiel LNG-Lieferungen über Lubmin. Und Sie haben aber völlig recht. Es sehen viele Menschen im Land anders und das benutzt die AfD. Und das ist natürlich sehr unehrlich von der AfD. Aber damit muss man umgehen. Deswegen kann man seine klare Haltung nicht einfach verändern.
Der russische Machthaber Wladimir Putin hat jetzt was Bemerkenswertes gesagt. Er sehe den Krieg gegen die Ukraine zu Ende gehen. Und er hat den Altkanzler und späteren Lobbyisten für Energie in Russland, Gerhard Schröder, als europäischen Vermittler vorgeschlagen. Finden Sie das eine gute Idee?
Der russische Angriffskrieg bringt sehr, sehr viel Leid für die Menschen, vor allem in der Ukraine. Wir haben selber eine befreundete Familie, die in Kiew lebt und diese Bombenangriffe immer wieder erlebt.
Und was deshalb halten Sie ist von dem der Vorschlag?
Ich würde es gerne beantworten. Deshalb ist es ganz, ganz wichtig, dass es zu Frieden kommt, dass Russland diesen Krieg beendet. Und natürlich wünschen sich viele Menschen, ich glaube in ganz Deutschland, dass das für die Leute in der Ukraine kommt und für ganz Europa, dass wir wieder in Frieden leben. Das ist ein Thema, was alle bewegt. Und auch die Frage der Diplomatie spielt in dieser Sache eine Rolle. Ich glaube aber, dass nur Präsident Zelensky mit den europäischen Regierungschefs, und das ist dann bei uns der Kanzler Merz, beantworten kann, wann und in welcher Form sollten Gespräche stattfinden.
Es gibt Kollegen in der SPD, die finden, dass man sollte das prüfen, ob Gerhard Schröder da nicht eine Chance hätte. Also Sie lehnen den Vorschlag ab.
Das habe ich nicht gesagt. Ich für mich kann sagen, das ist eine Entscheidung, die muss, wer Gespräche führt, ob jetzt Gespräche geführt werden sollen, die Präsident Zelensky mit den europäischen Regierungspartnern besprechen kann. Das ist dann Kanzler Merz und da werde ich von der Seitenlinie keine Bemerkung machen.
Wie will die SPD wieder Vertrauen gewinnen? Das fragen wir heute. Und was wir sicher wissen, ist, dass die SPD viele Wählerinnen und Wähler im Arbeitermilieu verloren hat. Und bevor wir weitersprechen, gucken wir uns an, warum.
Seit Jahren verliert die SPD Wähler. Vor allem unter den Arbeitern wandern immer mehr zur AfD ab. Woran das liegt, hat der Soziologe Klaus Dörre erforscht. Er sagt, die SPD habe sowohl ihr Profil als auch ihr Stammklientel aus den Augen verloren.
Insbesondere Menschen in der industriellen Produktion, die fühlen sich nicht gesehen, die fühlen sich regelrecht unsichtbar gemacht. Die kommen mit ihren Problemen gar nicht vor. Man fühlt sich nicht gewertschätzt entsprechend des Beitrags, den man in der Arbeit, aber auch zum gesellschaftlichen Ganzen leistet.
Gerade in der Arbeiterschaft sind Themen wie Bürgergeld und Mindestlohn schlecht angekommen. Hier habe sich die SPD verschätzt.
Es gibt in der Arbeiterschaft ein ausgeprägtes Bewusstsein der Leistungsgerechtigkeit. Das heißt, auf der einen Seite stellen Sie fest, jetzt wird der Mindestlohn angehoben und jetzt kommen Leute schnell zu einem Einkommen, wo ich lange dafür kämpfen musste. Also da wird der eigene kleine Aufstieg als Entwertung erlebt.
Die AfD nehme genau dieses Gefühl auf.
Die AfD ist sehr geschickt, wenn es darum geht, an den Außenseiterstolz zu appellieren, gerade im Osten. Ja? Die Menschen im Osten können es nicht mehr hören, dass sie abgehängt sind und so weiter und so weiter. Die AfD plakatiert, der Osten macht's und das appelliert an die Stolzökonomie. Kopf hoch. Ja? Genau das wollen die Leute hören. Da denken sich viele, dann probieren wir es mal. Wenn es mit allen anderen nicht geklappt hat, dann mit denen.
Doch statt Antworten zu finden, scheitere die SPD an sich selbst.
Die SPD wird wahrgenommen als eine Partei, die anders als zu den Zeiten von Willy Brandt keine Vision für eine bessere Gesellschaft hat. Diese Kehrtwende, wir haben zu viel über Bürgergeld geredet und jetzt gucken wir mal mehr auf die arbeitende Mitte. Das ist nichts Neues. Man hört diplomatische Reden in dem Sinne, dass um den heißen Brei rumgeredet wird, nach dem Empfinden vieler Leute, und nicht Klartext geredet wird.
Und wir begrüßen in der Runde neue Gäste, den Bürgermeister der Stadt Garz, Luca Pivoda, und den Politikchef von RTL-NTV, Nikolaus Blome. Schön, dass Sie beide da sind. Und Herr Blome, teilen Sie die Einschätzung, die wir zuletzt gehört haben, dass man der SPD nicht abnimmt, dass sie sagt, Bürgergeld war gestern, wir sind jetzt wieder für die arbeitende Mitte da. Das heißt jetzt Grundsicherung, wir sind ganz neu.
Also wird schwer. Ich glaube übrigens nicht, dass der Mindestlohn wirklich nach hinten losgegangen ist für die SPD. Aber das Bürgergeld ist es eindeutig. Und da man es 10 Jahre lang gebraucht hat, die Agenda 2010, also die Verschärfung der Arbeitsrechtsgesetzgebung, wieder rückabzuwickeln, liegen diese 10 Jahre auf der Uhr. Und jetzt quasi den Weg zurück zur Hartz IV wieder anzutreten, ist eben ebenso lang. Und das wird ebenso lange wahrscheinlich dauern, bis man dieses Vertrauen zurückgewonnen hat. Und es hat etwas damit zu tun, wie die SPD und auch die SPD-Führung vor allen Dingen auf Menschen guckt, die mit ihren Händen arbeiten. Die also einfache Arbeit offenkundig nicht über die Maßen wertschätzend, weil es gerade diese Milieus sind, die in Richtung AfD oder in die Nichtwähler oder zu anderen Parteien, aber eben vor allen Dingen zur AfD abwandern. Solche Jobs heißen in der Bundesagentur für Arbeit prekäre Jobs, als wäre das was Schlechtes. Drehtürjobs, gehst du rein, kommst du wieder raus, das ist alles Mist. Wenn man das den Leuten sagt, davon gibt es aber 6 Millionen, die solche Arbeiten machen, ungelernte Arbeit. Wenn man sowas den Leuten sagt, dann handeln die, glaube ich, entsprechend. Sagen, Dankeschön, wenn du uns nicht gut findest, dann finden wir euch aber auch nicht gut.
Und für solche Leute ist die SPD nicht da?
Sie scheint den Eindruck zu erwecken, dass das nicht mehr der Fall ist. Zumindest ist ja die Quittung offenkundig. Die liegt ja auf dem Tisch der letzten, ich weiß nicht wie viele Wahlen, von Landtagswahlen bis Bundestagswahlen.
Frau Schwesig, ich gebe Ihnen gerne noch mal eine Vorwahlumfrage mit aus Rheinland-Pfalz von der letzten Landtagswahl, 22. März. Da haben 53% der Wahlberechtigten gesagt, die SPD kümmere sich nur noch um Bürgergeldempfänger und nicht mehr um Leute, die hart arbeiten, aber wenig Geld verdienen. War das Bürgergeld also im Nachhinein ein Fehler?
Wenn dieser Eindruck entstanden ist, dann sind Fehler passiert. Deswegen finde ich es auch richtig, dass das Bürgergeld reformiert wurde und jetzt Grundsicherung sein soll und auch die Sanktionen geschärft worden sind. Ich finde aber, dass wir stärker darüber reden sollten, über die Leute, die in Arbeit sind und sich gerade ganz aktuell über den Arbeitsplatz Sorgen machen. Das ist ja vor allem in Westdeutschland gerade so, dass in großen Betrieben Arbeitsplätze en masse abgebaut werden. Da gibt es eine große Sorge. Und auch wenn es in meinem Bundesland zum Glück gerade noch Wirtschaftswachstum gibt, wir haben vor allem Klein- und Mittelstand, spüren auch wir diese wirtschaftlichen Folgen. Und ich glaube, die SPD ist immer dann stark, wenn wir die Stärkung der Wirtschaft, die Sicherung von Arbeitsplätzen und gute Löhne mit der Frage der sozialen Sicherheit verbinden. Das ist für mich kein Gegeneinander und vor allem kann es nicht nur um eine Sache gehen.
Aber
und
warum erreichen Sie diese Leute nicht ganz offen?
Ich kann für mich sagen, für mich ist im Fokus der Politik, sind die Leute, die arbeiten gehen. Deswegen ist es wichtig, die Wirtschaft zu unterstützen. Deswegen, der Mindestlohn ist zum Beispiel für mein Bundesland sehr, sehr wichtig. Über 130.000 Menschen bekommen Mindestlohn. Und wir haben ein Gesetz eingeführt, dass alle öffentlichen Aufträge an Tariflöhne, tarifähnliche Löhne gebunden sind. Wir haben gerade für die arbeitenden Mütter und Väter die Kita-Kosten komplett abgeschafft. Weil in der Vergangenheit war es nämlich genau dieses Problem. Eltern, die nicht arbeiten gegangen sind, haben den Kita-Platz für ihre Kinder gebührenfrei bekommen, weil wir natürlich wollen, dass Kinder diese Bildungseinrichtung besuchen.
Aber die Frage war ja, aber die warum Sie die nicht erreichen.
Die alleinerziehende
Sie jetzt
Mutter,
vorhaben, weiß ich.
Die alleinerziehende Mutter, die aufsteht, zur Produktion fährt, ihr Kind in die Kita bringt, hat fast 300 Euro bezahlt. Mhm. Und das haben wir abgeschafft. Und aus meiner Sicht sind das ganz konkrete Maßnahmen, die man umsetzen kann, um wirklich tatsächlich zu zeigen, wie man arbeitende Menschen unterstützt und wirklich dafür sorgt, mehr Netto vom Brutto. Und mein Eindruck gerade in Bürgerdialogen ist, also mich fragen die Leute jetzt nicht mehr groß nach Bürgergeld. Die Leute sagen, was tut ihr dafür, dass mein Leben bezahlbar bleibt? Weil obwohl ich arbeiten gehe, bleibt nichts übrig, weil die Miete steigt, weil Lebensmittelkosten sinken. Und die Frage von Energiepreisen, Tankrabatt, ist ganz existenziell. Und deswegen fand ich es auch gut, das muss man Lars Klingbeil mal auch lassen. Er war derjenige, der vorangegangen ist und gesagt hat, da müssen wir jetzt was machen.
So umstritten, das wissen Sie, ne? Die Wirtschaftswissenschaftler nehmen den Tankrabatt ziemlich ins Visier, ob der überhaupt Sinn macht. Aber
das ist schön, dass Sie ansprechen, ja, das muss ich sagen. Da gibt es ja einige Wirtschaftswissenschaftler. Und eine Ökonomin ist ständig auf Sendung, die behauptet, also das kostet 50 Euro im Monat mehr und da sollte man mal die Kirche im Dorf lassen. Da muss ich Ihnen sagen, das trägt auch zum Frust bei. Das geht über die Köpfe der Menschen bei mir im Land hinweg. 70.000 Menschen pendeln. Und ob die 50 oder 100 Euro mehr im Monat
für Sprit ausgeben, soll gezielt unterstützt werden. Das ist
für die existenziell.
Es geht mit der Gießkanne über ihr Land. Da kriegen sie auch Leute, die es gar nicht brauchen, gar nicht fahren.
Dann gibt es die neuesten Vorschläge, dass alle mal das Auto stehen lassen sollen. Das ist im Flächenland auch nicht realistisch. Ich muss ehrlich sagen, solche Debatten gehen an den Menschen vorbei und da regen die sich genauso drüber auf. Ich halte den Tankrabatt für richtig, aber er kommt nur an, wenn wir auch einen Tankdeckel einführen.
Wir wollen wissen, wie das bei der Basis ankommt und unseren Bürgermeister in der Runde einmal genauer vorstellen. Sie sind erst 26 Jahre alt und bereits 2 Jahre ehrenamtlicher Bürgermeister der Stadt Graz an der Oder, eines 2500 Seelenstädtchens in Brandenburg, unweit der polnischen Grenze. Graz leidet wie viele Orte in dieser Gegend an Fachkräftemangel und Überalterung und ist angewiesen auf viele Ehrenamtliche und Spenden. Herr Piwoda, Sie kommen aus einer sozialdemokratischen Familie. Der Opa war SPD-Bürgermeister und der Vater war bei einem Landrat angestellt.
Genau.
Wie ist denn Ihre Erfahrung, was hören Sie bei Ihren Leuten? Wieso fühlen sich die Arbeiter bei der SPD nicht mehr zu Hause?
In Garz haben wir auch Industriearbeiter, weil wir 20 Kilometer entfernt von Garz Schwedt haben mit einer Papierfabrik und auch mit einer Erdölraffinerie, die PCK-Raffinerie. Das war ja gerade schon ein bisschen Thema wegen des Ukraine-Krieges. Mhm. Und dort ist vor allem die Kommunikation das Problem meines Erachtens. Denn auch diese PCK-Raffinerie steht seit 4 Jahren unter Treuhandverwaltung der Bundesregierung. Und alle 6 Monate wird diese Treuhandschaft verlängert und niemand weiß vor Ort, wie es weitergeht. Es wird sehr ungenügend kommuniziert. Die PCK Taskforce ist ein Gremium im Verborgenen. Also niemand weiß eigentlich, was genau passiert. Höchstens spärliche Pressemitteilungen kommen heraus. Und das stört die Menschen. Ich glaube, die Menschen verstehen sehr gut, warum die wirtschaftliche Situation schwieriger wird oder warum man sich auch anpassen muss. Aber es funktioniert eben nicht, wenn man nicht vor Ort ist und nicht präsent ist. Also Präsenz ist, glaube ich, der Schlüssel. Gute Politik ist da kein Hexenwerk.
Und warum machen Sie persönlich sich nicht stark für eine Partei, mit der Sie ja aufgewachsen sind, von der Sie geprägt wurden, Familie?
Genau, ich wurde geprägt von der familiären Situation mit der SPD. Das wurde ganz gut geschildert. Ich glaube aber nicht, dass ich meine Ideen besser in den großen, alten Parteien umsetzen kann.
Warum nicht?
Weil das ganz große Tanker sind, die nicht zu lenken sind. Ich sehe nicht, dass ganz viele gute Bürgermeister, gute Menschen von der Basis vordringen mit ihren Stimmen. Sei es, wenn man die Kommunalfinanzen anspricht. Man kann alle möglichen Themen nehmen. Man dringt nicht vor, weil das meines Erachtens nicht reformierbare Strukturen sind, sondern man muss eine neue politische Kraft finden, die das nach vorne bringt. Das sehen wir in allen anderen Ländern in Europa, dass sich immer wieder neue Parteien bilden, die sehr schnell Macht gewinnen, weil die Parteien mit den jetzigen Strukturen und vor allem mit der jetzigen Kommunikation nicht mehr zeitgemäß sind.
Wie sehr schmerzt es Sie, dass so ein junger Mann sagt, für junge Leute gibt es da keinen Platz, weil die Strukturen zu verknarzt sind?
Also dieser junge Mann schmerzt mich gerade gar nicht, weil ich grundsätzlich sage, dass ich es einfach toll finde, wenn junge Menschen sich engagieren und Bürgermeister sind, ehrenamtlicher Bürgermeister, egal ob in der SPD, in einer anderen demokratischen Partei oder parteilos. Bei uns in Ostdeutschland ist es sowieso so, auch bei uns in Mecklenburg-Vorpommern, dass nicht alle so stark in der SPD sind. Und da gibt es auch einen guten Grund für. Die SPD und die Grünen sind die einzigen, die nach der deutschen Einheit sich wirklich neu gegründet haben. Alle anderen Parteien, die Linke ist Nachfolger von SED, die CDU war zu DDR-Zeiten Blockpartei der SED, FDP sowieso. Und für mich war das ein Grund, in die SPD zu gehen, weil sie sich neu gegründet hat, auch wegen den Grundwerten. Und deswegen kenne ich das sowieso, dass viele Bürgermeister auch parteilos sind oder auch in anderen Parteien sind. Ich habe in meinem Bundesland gerade positive Erfahrungen gemacht. Wir haben selber gerade einen ganz jungen Bürgermeister der SPD, der ganz frisch eine Wahl gewonnen hat auf der Insel Pöhl. Die ist ja jetzt bekannt durch andere Geschichten. Und ich kann nur sagen, ich bin froh über jeden und jede, die sagt, ich bin bereit, in diesen schwierigen Zeiten zu kandidieren. Und auch gerade als ehrenamtlicher Bürgermeister, deswegen habe ich großen Respekt vor ihm. Ist klar, es wäre schöner, wenn er auch noch in unseren Reihen ist, aber das nehme ich ihm jetzt nicht irgendwie übel oder schmerzt mich nicht, weil ich es einfach toll finde, dass er sich überhaupt engagiert. Das Schlimmste für unsere Demokratie ist gerade, dass zu viele eigentlich sagen, ich glaube daran nicht mehr oder ich bringe mich nicht ein. Und jeder, der sich einbringt, der sollte auch mit Respekt behandelt werden, unabhängig von der Parteizugehörigkeit.
Setzt die SPD noch Themen, um junge Leute zu erreichen?
Die beiden Probleme hängen doch miteinander zusammen. Also Sie sind parteilos aus guten Gründen.
Eigene Partei gegründet, pardon.
Also nicht, eben nicht mit der SPD, weil die, warum auch immer, die Funktionärsriege vielleicht zu verkarstet ist und man da nicht durchdringt. Und weil das so ist, führt das ja offenkundig zu einer Politik, die dann in solchen Wahlergebnissen mündet. Also hängen die beiden Dinge ja sehr wohl zusammen. Und ob es nun schmerzt oder nicht, dass sie nicht für die SPD da angetreten sind, ist es ein Symptom dafür, dass die SPD offenkundig nicht mehr jene Politik macht, die von jüngeren Leuten dann vor Ort umgesetzt werden kann, vertreten werden kann. Das heißt, da prägt eine Schicht von Funktionären, wenn ich das so sagen darf, die Politik und den Kurs dieser SPD, und das führt sukzessive ins Aus. Nicht automatisch in Mecklenburg-Vorpommern, aber auf Bundesebene machen die demnächst Bekanntschaft mit der 5%-Hürde.
Und jetzt sehen wir auch in Ihrer Stadt, dass, ich glaube, 52,4% bei der Bundestagswahl AfD gewählt haben. Okay. Sprechen die Leute dort besser an und wenn ja, wie?
Ich probiere, die Menschen ganz direkt anzusprechen, aber vor allem probiere ich auch, die Erwartungshaltung zu schüren, dass wir einfach alle gemeinsam arbeiten müssen. Das habe ich schon im Wahlkampf immer gesagt, eigentlich 3 Botschaften gesetzt. Ich hatte noch nie zuvor ein öffentliches Amt inne, also ihr müsst mir ganz viel Fehler verzeihen, aber auch Politik ist kein Dienstleister. Also wir müssen alle zusammen anpacken, wir haben klamme Kassen, wir müssen alle gemeinsam probieren, irgendwie die Stadt Garz wieder nach vorne zu bringen. Aber auch versprochen, wenn ihr mich wählt, dann werde ich auch konsequent Dinge neu machen. Und Diese Kombination aus der Erwartungshaltung, die ich geschaffen habe, glaube ich, hat dazu geführt, dass viele Menschen vielleicht sich mal getraut haben, was Neues zu wählen und auch jetzt diesen Weg mitzugehen. Wir haben ganz viel ehrenamtliches Engagement, einen kommunalen Aufbruch bei uns in der Region, der aber auch ganz viel aufhängt, was der Staat nicht mehr leistet.
Also Sie haben gerade gesagt, die SPD sei nicht mehr in der Fläche. Ist das ein Grund? Weil das weiß man ja, dass die AfD mehr in der Fläche vor Ort ist. Sehen Sie das, beobachten Sie das auch, dass die anderen Parteien dort zu wenig sind?
Es gibt ganz viele Regionen in Deutschland, gerade in Ostdeutschland, wo nur noch lokale Wählergruppen und die AfD vertreten sind, wo es vielleicht noch vereinzelt SPD-Ortsvereine gibt, CDU-Ortsvereine. Aber das wird natürlich immer schwieriger, weil ja auch ein Vakuum hinterlassen wird. Also an wen wendet man sich als Bürgermeister aus einer anderen neuen Partei, wenn man nicht weiß, wo sind die konkreten Ansprechpartner? Mhm. Und das Problem ist auch, dass diese großen Strukturen, die wir ja beschrieben haben bei der SPD, wenn so ein großer Tanker sich probiert zu reformieren und dann auch die Basis, wie es ja immer heißt, mitnimmt, das funktioniert irgendwie nicht. Also ich habe das Vertrauen verloren, dass dieselben Menschen, die 10, 15 Jahre in der Parteispitze sind oder auch in der Bundesspitze sind, der Bundesregierung, dass die jetzt auf einmal einen magischen Schalter finden und auf einmal große Reformen machen oder das Ruder doch noch rumreißen können. Deshalb haben wir auch den Weg einer eigenen Partei gewählt, weil ich nicht sehe, dass die großen Parteien den Herausforderungen der Zeit gewachsen sind.
Aber mich interessiert dieses Vor-Ort-Sein. Ja. Warum, Herr Blome, überlassen die anderen Parteien der AfD diesen Punkt, dass die sich um die Feuerwehren kümmern? Und viel mehr vor Ort sind.
Ich glaube, es ist eine Frage des Personals und der Zahl von Köpfen, die bereit sind, dafür einzustehen. Und das ist mühsam und da wird man auch noch angefeindet. Das wissen Sie noch viel besser, Frau Schwesig. Und die Linkspartei, die Linke heute, Partei Die Linke, die war mal die Kümmererpartei in Ostdeutschland, flächendeckend vertreten. Und da wird immer erzählt, wenn jemand dann seinen Rentenantrag ausfüllen musste, ist er eben ins Bürgerbüro der Linken gegangen und hat sich da irgendwie helfen lassen. Heute ist das offenkundig das Bürgerbüro der AfD. Der Rentenantrag ist wahrscheinlich immer noch derselbe und die Hilfe wahrscheinlich auch immer genau noch auf dieselben 3, 4 Fragen konzentriert, die da dann gestellt werden. Aber da hat die AfD offensichtlich den Rang abgelaufen und allen anderen Parteien mit. Und wenn Sie durch die ostdeutschen Bundesländer so ein bisschen fahren, ist auf den Marktplätzen eben ein AfD-Stand nicht nur im Wahlkampf, sondern beinahe jede Woche oder jedes Wochenende. Auf jeden Fall viel, viel häufiger als andere Parteien. Die haben das in Ruhe von unten besetzt.
Wie ist das zu erklären, Frau Schwesig?
Also ich kann diese pauschale Einschätzung nicht teilen. Und das ist mir auch zu pauschal. Ich habe ja eben was gesagt, dass es historische Gründe gibt, warum zum Beispiel gerade die SPD in Ostdeutschland strukturell nicht so stark ist. Also bei uns gibt es fast 3000 Mitglieder, da hat im Westen ein Kreisverband so viel. Das hat aber historische Gründe, dass wir uns einfach neu gegründet haben und nicht zum alten System gehört haben. Und wir haben in allen Wahlkreisen in Mecklenburg-Vorpommern ein Büro. Wir haben sowieso fast alle Wahlkreise geholt, nur einen einzigen nicht.
Das ist wirklich ein Argument, und dann, die AfD ist ja noch neuer.
Einen kleinen Moment. Und dann haben wir zusammen eine Gemeinschaft gebildet als Abgeordnete und haben auch in dem Wahlkreis, wo wir einer von 36 nicht gewonnen haben, ein Büro gemacht haben. Wir haben auch Marktstände, auch zu Nicht-Wahlkampfzeiten. Und ich mache regelmäßig Bürgerdialog seit meinem ersten Tag vor fast 10 Jahren als Ministerpräsident. Und morgen zum Beispiel bin ich in Altentreptow, ist eine Kleinstadt in Mecklenburg-Vorpommern mitten in der Region. Und meine Erfahrung ist, dass ganz viele Leute auch zum Bürgerdialog kommen, dass die Leute kommen mit ihren vermeintlich kleinen Problemen, wenn es um die Kita geht oder einen Windpark, aber auch zu großen Themen, wenn es um die große Lage geht. Und ich habe eigentlich sehr gute Erfahrungen damit. Das gibt nicht die Politikverdrossenheit per se, sondern die Leute kommen und bringen ihre Sachen mit. Auch meine SPD-Landtagsfraktion macht regelmäßig diese Bürgerdialoge. Also wir sind sehr viel vor Ort. Aber ja, wir können nicht überall sein und ich glaube, da macht es dann Sinn, auch dass Demokraten zusammenarbeiten. Und gerade die Zusammenarbeit mit den ehrenamtlichen Bürgermeistern ist sehr, sehr wichtig. Wir haben über 700 Gemeinden, die meisten haben ehrenamtliche Bürgermeister. Und gerade vor ein paar Wochen habe ich eine große Bürgermeisterkonferenz gemacht, um genau diesen direkten Draht zu haben, damit nicht zwischen den Bürgermeistern und mir da noch so viele Stufen sind. Aber ja, die AfD geht sehr gezielt auch in den ländlichen, auch in die ländliche Region. Und sie hat natürlich auch Gelder und Strukturen, um dort reinzugehen. Wir hatten in diesem Jahr 6 Bürgermeisterwahlen. Bei allen 6 Bürgermeisterwahlen hat sich die Bevölkerung für Bürgermeister der SPD, der CDU oder Parteilose
heute
entschieden.
Heute ist der erste in Brandenburg, der erste Bürgermeister mit absoluter Mehrheit von der AfD gewählt worden in Zehlenik. Also es gibt eine andere Tendenz vielleicht.
Ich habe das heute auch gelesen. Ich kann das für diesen Ort nicht jetzt wirklich bewerten. Ich wollte nur sagen, dass wir sowohl im letzten Jahr Landratswahlen hatten, als in diesem Jahr 6 Bürgermeisterwahlen in kleinen und großen Städten und sich komplett die Bürgermeister von SPD, CDU und parteilos durchgesetzt haben. Und das heißt nicht, dass bei uns die AfD nicht stark ist oder dass sie zu schwach ist oder nicht da ist.
Sie wird stärker.
Auch diese Probleme.
Das ist doch der Trend, der
interessant ist. Ich bin nur dagegen, jetzt ein Schwarz-Weiß-Bild zu malen und so zu tun, als ob die AfD wäre überall und wir wären nirgendwo. Nein, weil so ist das nicht.
Aber
das
ist nicht, auch nicht meine Erfahrung. Der Trend scheint im Moment klar zu sein, in eine Richtung zu gehen.
In ganz Deutschland, ja.
Absolut, absolut. In Westdeutschland auf vielleicht noch relativ niedrigerem Niveau, aber im Prinzip der Trend ist genau derselbe. Und nun ist noch die Frage, woher kommt das? Und wer kann diesen Trend stoppen, nachdem über mehrere Hürden und Etappen, wo man dachte, so, jetzt sind sie aber wirklich ausmobilisiert, nee, mehr wird das jetzt nicht, 15% in Westdeutschland, aber ganz bestimmt nicht mehr. Da sind die jeweils drüber weggekommen, aus wahrscheinlich sehr, sehr unterschiedlichen Gründen, auch in der zeitlichen Strecke. Dann hat selbst das Migrationsthema nicht mehr funktioniert als Stoppzeichen für die AfD. Die Zahlen sind runter und trotzdem wächst die AfD zum ersten Mal seit 10 Jahren, ist das so? Also was ist die Antwort, meinetwegen der SPD, aber gleich der anderen Parteien mit, der Antwort auf diesen Trend, alle zusammen gegen die AfD, kann schon sein. Das hält dann noch ab und zu bei Bürgermeisterwahlen, offenkundig in Brandenburg zum ersten Mal nicht. Mir geht das jetzt genau weiter.
Ich glaube nicht, dass die Antwort ist, alle zusammen gegen die AfD, sondern die Antwort ist, alle zusammen für die Bürgerinnen und Bürger. Und das passiert gerade nicht. Und das ist das Problem.
Das ist nur eine definitorische Lösung des Problems. Das können Sie so formulieren, aber das ändert nichts an der Lage, an der Spiellage.
Der Frust der Bürger ist nicht dadurch begründet, dass vielleicht die AfD da einen Infostand hat und die SPD da und da woanders keiner, sondern der ist darin begründet, dass die Bürgerinnen und Bürger sich massive Sorgen machen. Erstmal die internationale Lage. Ich meine, es ist ja auch schwierig gerade für die Regierung.
Wir bleiben mal im Land.
Die wirtschaftliche Lage. Die Leute haben Sorge vom Arbeitsplatzverlust. Sie sehen nicht, wie die Wirtschaft gestärkt wird. Sie sehen nicht, wie die Energiepreise sinken. Sie sehen nicht, wo die Lösungen für die Sicherung der Sozialsysteme sind. Sondern sie sehen eine Bundesregierung, die sich streitet. Und das ist Gift für eine Lage, wo die Menschen in Sorge sind. Und deswegen glaube ich schon, dass wenn
der Aufstieg,
Bundesregierung
der
sich zusammenrauft,
der geht schon
wenn die Bundesregierung sich zusammenrauft,
wir wollen einmal die
Sozialpartnern Lösungen anbietet, dass dann auch wieder Vertrauen in die Demokratie wächst. Das glaube ich schon.
Genau, aber er kann aus der Praxis erzählen. Und wir wissen, dass 88% der Bürgermeister und Landräte über eine massive Finanznot klagen. Wie ist das bei Ihnen? Können Sie es mal schildern?
Das ist bei uns der Fall. Wir haben pro Jahr ungefähr 100.000 Euro, die wir aus dem städtischen Haushalt nehmen können, rein zum Investieren. Das andere sind alles Pflichtausgaben. Wir müssen die Stadtarbeiter bezahlen, die Verwaltung bezahlen, die Laternenmasten bezahlen. Aber 100.000 Euro haben wir pro Jahr, um investieren zu können. Das reicht meistens noch nicht mal für Eigenanteile, um Fördermittel zu kriegen. Und jetzt kommt natürlich das Sondervermögen der Bundesregierung. Da kriegen wir als Stadt Garz 1,3 Millionen Euro draus. Das ist auch schon mal ein guter Schritt. Wir haben ein großes Projekt in Gesow, einem Ortsteil von uns, wollen wir eine Straße machen. Kostet 2,1 Millionen Euro. Also müssen wir auch das Geld wieder sparen. Das sind ja für mehrere Jahre auch gezahlt. Aber ich glaube, das eigentliche Problem dahinter ist, dass sich eine komplett falsche Dynamik entwickelt hat. Dass wir als kommunale Vertreter immer bei Land und Bund betteln müssen, gebt uns bitte Geld, aber nicht fest vorgeschrieben wird, wo können wir als Kommunen auch mitsprechen, wenn wir wieder Sozialleistungen übergeholfen bekommen von Land und Bund, die Land und Bund nicht ausfinanzieren. Und wir als kommunale Ebene müssen gucken, wo kriegen wir die Gelder her. Also da läuft so viel strukturell falsch. Da ist diese Finanzspritze, die wir natürlich gerne nehmen, weil wir über jeden Euro dankbar sind. Aber die Probleme dahinter sind viel tiefer und die müssen auch angegangen werden.
25% aller öffentlichen Aufgaben werden von den Kommunen wahrgenommen, aber nur 14% aller öffentlichen Gelder werden auch an die Kommunen ausgezahlt. Wie kann das eigentlich sein?
Kann man das wirklich so vergleichen? Also was sind 25% aller Aufgaben? Also es gibt die teuren Aufgaben und die nicht so teuren Aufgaben. Richtig ist, die erste Kontaktfläche der Bürger, der Leute, der Menschen, die da leben, mit dem Staat, der dann nun funktioniert oder eben nicht funktioniert, ist die Kommune. Also kommt die Müllabfuhr, gibt es noch ein Schwimmbad, wird irgendwas geschlossen, weil es nicht mehr finanziert werden kann, kommt die Umgehungsstraße. Und all diese Details, beziehungsweise eben fürs Leben total wichtigen Dinge, sind staatliche Funktion. Und wenn das nicht funktioniert, dann wächst genau der Frust, den Sie beschrieben haben. Und ich glaube auch nicht, dass die AfD für etwas gewählt wird, immer noch nicht. Denn dann wüsste man ja zum Beispiel, dass die AfD Arbeitslose viel schneller ins Bürgergeld schicken will, dass sie in Sachsen-Anhalt zum Beispiel auf das Geld aus dem Sondervermögen 500 Milliarden verzichten will und dieses Geld Geld der Schande nennt, warum auch immer. Also offenkundig ist der Drang, AfD zu wählen, noch durch etwas anderes begründet als durch die Hoffnung auf tausendfach bessere Lösungen, sondern eben der Frust ist so groß. Und ob es Geld allein ist, weiß ich nicht genau.
Aber mich interessiert noch mal, warum dieses Prinzip so sein muss, Frau Schwesig. Eigentlich müsste es ja heißen, wer bestellt, muss auch bezahlen. Aber ganz viele Dinge, die Kommunen überantwortet bekommen, müssen sie dann selber wuppen. Wieso ist das denn eigentlich so?
Da muss man selbstkritisch sagen, dass wir in der Vergangenheit viele Gesetze beschlossen haben, die auch wichtig waren und richtig waren, aber ohne die Kommunen dafür ausreichend finanziell auszustatten. Ich will mal ein ganz sensibles Thema ansprechen. Wir haben vor vielen Jahren ein Bundesteilhabegesetz gemacht, mit dem Menschen mit Behinderungen besser unterstützt werden. Und ich glaube, es gibt wenige, die sagen würden, das ist nicht richtig. Aber man hat da Gelder prognostiziert, die längst überschritten sind. Wir haben für diesen Bereich alleine 5 Milliarden Euro Mehrkosten. Und diese Mehrgelder gibt es nicht. Und je nachdem, wie das Land sich das aufteilt, bei uns, wir als Land übernehmen bei uns 80% der Kosten, die Kommunen 20%. Sitzen die Kommunen mit diesen Mehrkosten an, wir als Länder auch. Und das ist halt ein Problem und deswegen müssen wir gucken, und das ist auch die Position der Länder, dass wir nicht mehr neue Leistungen beschließen, bevor nicht klar ist, dass wir dafür auch Geld haben. Und auf der anderen Seite müssen wir wieder Gelder mehr eintreiben. Und mein Lieblingsbeispiel ist der Unterhaltsvorschuss. Ich selber habe als Bundesfamilienministerin dafür gekämpft und zum Glück mit vielen durchgesetzt, dass alleinerziehende Mütter und auch Väter, aber im großen Teil sind es Mütter, nicht nur Unterhaltsvorschuss bis 12 Jahre kriegen, sondern eben auch bis 18 Jahre. Und jetzt soll es wieder abgesenkt werden. Aber ich finde nicht, dass wir den Unterhaltsvorschuss kürzen sollten, sondern wir sollten mal darüber reden, was eigentlich mit den Vätern und auch den Müttern ist.
Gut, aber wir sind jetzt bei den Gestaltungsspielräumen der Kommunen.
Wir könnten es direkt zurückfordern. Ja, ich wollte jetzt hier auch nicht immer nur nach mehr Geld fordern, sondern auch mal ein Beispiel machen, wo auch der Staat durchgreifen muss und sich wieder Geld zurückholen muss. Und das Hauptproblem für die Kommunen ist, dass wir gute und wichtige Gesetze gemacht haben, aber die sind nicht ausfinanziert. Und da kommen die Kommunen unter Druck, auch die Länder. Aber ich bleibe jetzt mal bei den Kommunen. Aber eine Sache hat die Bundesregierung richtig gemacht und das ist hier schon eben gesagt worden. Wir hatten in den letzten Jahren eine sehr vergiftete Situation. Die Bürger haben sich aufgeregt, bei Ihnen als Bürgermeister, bei mir auch als Ministerpräsidentin. Ihr habt für alles Geld. Ihr habt Geld für die Waffen und fürs Militär, aber nicht für unsere Kita, nicht für unsere Schule, nicht für unsere Straße. Und mit dem Sondervermögen hat die Bundesregierung, und das will ich jetzt auch mal positiv sagen, einen ganz wichtigen Schritt gemacht, dass wir jetzt Gelder haben, dass Kitas und Schulen saniert werden, schafft A, eine wirkliche Modernisierung und eine Verbesserung, aber sie schafft auch diesen Spalt, der da entstanden ist, ab.
Er hat es ja gerade geschildert, dass
doch, ist das angekommen.
Ja, aber das ist nicht reich.
Ja, aber es ist schon mal mehr als ohne.
Wenn 500 Milliarden nicht reichen, was reicht denn dann?
Und jetzt will ich die Abgrenzung zur AfD machen. Das will ich mal hier wirklich auf den Tisch packen. Die AfD sagt, das ist falsch. Und dann muss die AfD jetzt aber auch mal erklären, warum sie nicht dafür ist, dass wir im Bundesland Schulen sanieren, der Feuerwehr Geld geben und Straßen sanieren. Und diese Auseinandersetzung um die Alltagsthemen müssen wir mit der AfD führen. Das ist meine persönliche Meinung.
Also ich glaube, wenn der Finanzminister hier säße, würde er kurz noch darauf hinweisen, dass die Länder und die Kommunen an Gesamtsteuerkuchen sukzessive mehr bekommen haben. Der Bund fühlt sich komplett ausgenommen von den Ländern und den Kommunen. Das scheint mir aber so ein normales, glaube ich, sehr, sehr langjähriges Spiel zu sein, wenn es halt ums Geld geht, das begrenzt ist. Sie hatten ja selber das Teilhabegesetz angesprochen. Das ist Teil des Sozialstaates. Und Ihre Partei sagt aber, wer an diesen Sozialstaat geht, der vergeht sich gleich an die Demokratie. Das ist menschenverachtend und was dann alles so gefallen ist. Wir müssen uns jetzt irgendwann mal entscheiden, ob wir nicht auch mal über die Ausgaben reden wollen. Oder immer nur über die Einnahmen und woher noch mehr Einnahmen kommen
Gut,
können.
Gut, aber ihr sitzt ja jemand aus der Praxis. Ich würde gerne noch mal wissen, was Sie eigentlich fordern, und zwar strukturell. Also man kann natürlich immer wieder noch mehr Geld zugeschustert bekommen, aber Sie möchten natürlich auch strukturelle Veränderungen, oder nicht?
Genau, Geld allein ist nie die Lösung. Wir haben ja schon viel über Strukturen gesprochen. Es gibt einen charmanten Vorschlag, zum Beispiel, dass der Bundesrat 50% mit kommunalen Vertretern besetzt wird. Nicht nur die Bundesländer im Bundesrat sitzen, sondern die Kommunen auch wirklich damit sprechen können, wo eben die ganzen Gesetze gemacht werden, wodurch wir dann als Kommunen wieder in der Verpflichtung sind, Gelder zu zahlen. Es gibt auch ganz verschiedene andere Ideen, weil wir schon hatten, Geld allein ist nicht der Schlüssel, sondern auch die Kommunikation. Man muss auch endlich daran gehen, strukturell dafür zu sorgen, dass Bundestagsabgeordnete, Landtagsabgeordnete vor Ort sind. Es gibt auch wieder einen charmanten Vorschlag, um mal hier schon mal die Ideen reinzubringen, dass man zum Beispiel die Diäten, die Bundestagsabgeordnete, aber auch Landtagsabgeordnete bekommt, an Präsenzpflichten koppelt. Also dass man mindestens eine Bürgerversammlung pro Quartal vor Ort in seinem Wahlkreis machen muss, sonst gibt es die Diät nicht. Oder verschiedene andere Dinge. Einfach um zu gucken, dass man vor Ort eine Präsenz herstellt, die bislang nur die AfD oder andere Kräfte haben.
Jetzt haben Sie ja in Garz, müssen Sie ja auch mit AfD-Kommunalpolitikern zusammenarbeiten. Ich habe schon gesagt, dass 52,4% AfD gewählt haben. Wie läuft denn eigentlich die Zusammenarbeit mit denen?
In der Stadtpolitik in Garz kommen wir alle sehr gut miteinander aus, weil wir als Kern festgelegt haben, schon in der ersten Stadtverordnetenversammlung, dass wir keine Parteipolitik machen, sondern Sachpolitik. Die Bürger haben uns nicht dafür gewählt, dass wir Bundestag spielen in der Stadtverordnetenversammlung, sondern sie wollen konkret sehen, dass wir die Straße bauen, dass die Kita weiter fortgesetzt wird, dass die energetische Sanierung der Grundschule abgeschlossen wird. Und dafür ist es einfach nur hinderlich, wenn wir Fraktionen hätten in der Stadtverordnetenversammlung oder wenn die AfD dauernd betont, wir wollen das und das als AfD oder die SPD sagt, wir haben das Sozialprogramm, deshalb wollen wir das und das, sondern wir gucken konkret, wo ist die beste Lösung, die beste Idee und dann setzen wir die gemeinsam um.
Dann ist es eigentlich auch Schnurzepiepe, von welcher Partei die Leute kommen oder aus welcher Fraktion.
Wir haben es jetzt 10 Jahre mit der Brandmauer probiert. Das Resultat ist, die AfD wurde immer stärker und alle anderen wurden immer schwächer. Also wir sind, glaube ich, sehr dabei, die Brandmauer immer so zu sehen, wir müssen moralisieren, wir müssen den Menschen erklären, warum die AfD schlecht ist. Das ist meines Erachtens komplett fehl am Platz, weil eben das genau zum Anti-Effekt bei den Menschen führt. Die Menschen fühlen sich bevormundet, sehen, dass sie ihre eigenen Entscheidungen treffen können. Wir müssen vielmehr auch da in die Sachebene kommen und konkret sagen, wie es ja hier auch in der Runde schon anklang, das und das passiert dann eben im konkreten Fall, wenn die AfD jetzt das umsetzen würde. Also wir müssen vielmehr auf eine Sachebene kommen und vor allem integrativ arbeiten. Also AfD-Wähler beschweren sich ganz häufig, auch bei mir, über ganz kleine Dinge, die sie aber total am politischen System zweifeln lassen. Meistens auch Kommunikationslücken, die einfach da sind. Dass niemand vor Ort kommuniziert, warum die Erdölraffinerie jetzt wieder unter Treuhandverwaltung ist oder warum das Gesetz nicht ankommt. Wenn man da schon bei der Kommunikation rangeht, kann man schon viele Menschen zurückholen und auch begeistern für die Demokratie. Das mache ich vor Ort selbst täglich in Garz.
Ist das also längst Realität auf kommunaler Ebene, dass AfD und alle anderen gemeinsam zusammenarbeiten müssen, wie Pibonde sagt?
Also ich weiß nicht, ob die Zusammenarbeit muss ist. Realität ist, dass auf kommunaler Ebene bei uns im Bundesland CDU und AfD zusammenarbeiten. Ich würde es mal am praktischen Beispiel machen, wo es sich für mich gar nicht erschließt, warum das notwendig ist. CDU und AfD haben im Landkreis Vorpommern-Greifswald einen Beschluss zusammengefasst, dass der Landrat sich beim Bundeskanzler dafür einsetzen soll, dass eine Brücke weitergebaut wird. Das ist ein Bundesvorhaben. Und da frage ich mich, warum muss die CDU mit der AfD so einen Beschluss fassen, wo sie selber den Kanzler hat? Ich habe in dieser Frage den Kanzler selber, bevor er uns besucht hat, kontaktiert und gesagt, es ist wichtig, dass wir für diese Brücke in Wolgast eine Lösung finden. Das ist eine wichtige Sache. Und der Kanzler ist auch gekommen und hatte auch eine Lösung im Gepäck. Aber ich finde nicht, dass das notwendig ist. Ich glaube fest daran, dass die Demokraten selber stark
genug
sind.
Wir waren gerade bei Herrn Pivoda in Garz. Und verurteilen Sie ihn dafür, dass er sagt, er muss mit Ihnen zusammenarbeiten?
Ich verurteile hier den Bürgermeister gar nicht. Das steht mir gar nicht zu. Und das ist auch nicht meine Art, Politik zu machen. Er muss ja berichten, wie es bei ihm ist. Ich will für mich
finden
sagen...
Finden Sie es denn in Ordnung?
Ich will für mich sagen, dass es für mich keine Zusammenarbeit mit der AfD geben
auch
kann.
Auch nicht auf kommunaler Ebene.
Und
gibt es das nicht bei Ihnen schon?
Auf der kommunalen Ebene gibt es das. Aber vor allem, ich habe es ja eben gesagt, zwischen AfD und CDU. Für die Landesebene ist es für mich sehr klar, wird es keine Zusammenarbeit mit der AfD geben. Und wir haben ja genug demokratische Mehrheiten, um es selber zu machen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass es auch nicht bei der eigenen Politik darum gehen sollte, wie arbeite ich mich jetzt an der AfD ab oder was ist für die SPD gut, was ist für die CDU gut. Wenn wir als erstes fragen, was ist für das Land gut, was ist für die Bürger gut, dann wächst auch das Vertrauen in die Demokratie.
Und aber auf kommunaler Ebene sagen Sie schon, dass es Realität ist inzwischen.
Das passiert schon längst. Ich selber halte es nicht für richtig und nicht für notwendig. Wenn es Mehrheiten der Demokraten gibt, dann sollten diese Mehrheiten genutzt werden. Ich will auch ein Beispiel nennen,
sagt,
warum.
Es geht kaum anders.
Warum? Ich halte die AfD in unserem Bundesland für eine zutiefst unsoziale Partei. Die AfD ist bei uns gegen Mindestlohn, gegen Tariftreuegesetz, gegen die Gelder aus dem Sondervermögen, gegen die gebührenfreie Kita. Also da kommt ja auch nichts, was fürs Land gut ist. Ich selber habe mit der AfD in der Corona-Pandemie gesprochen, weil ich es wichtig fand, in einer so krassen Krise, die ja weltweit allen Atem gehalten hat, mit allen zu sprechen. Ich habe gelernt, keine klaren Aussagen, wie geht man damit um, nur Hass und Hetze. Und für mich ist das Schlimmste, ein politisches Konzept, und das ist das Konzept der AfD, was nur darauf basiert, gegen alles zu hetzen, alle darzustellen wie die Altparteien, die Staatsmedien und die Leute auseinanderzubringen. So können wir nicht vorankommen. Wir, noch nie hat, haben wir ein Problem gelöst
mit
einem Gegeneinander.
Die Mehrheit, was sind was ja wäre denn, wenn man in Garz offenkundig mit denen vorankommen kann? Auf Länderebene und Landesebene und Bundesebene würde ich Ihnen vollkommen recht geben. Und wenn die Brandmauer zur CDU fällt, haben Sie hinterher zweimal die CDU. Die spaltet sich am ersten Tag einer Koalition mit der AfD oder einer Kooperation auch nur. Aber eben auf Bundes- und Landesebene. Also was aber spricht dagegen in so einem Ort, und zwar ganz, in ganz Deutschland, das muss ja gar nicht Ostdeutschland sein, eine kleinteilige, pragmatische Lösung, nichts mit der großen Politik zu tun hat, auch nichts mit einem irgendwie ideologisch aufgeladenen Kulturkampf zu tun hat, gemeinsam zu finden. Weil wenn Sie die Ausgrenzung dort auch noch weiter treiben an Dingen, die, wenn man so will, in der großen Politik nicht des Ausgrenzens würdig sind, dann, finde ich, machen Sie die AfD in ihrer Opferrolle noch ein Stückchen größer. Und dann wächst Ihnen das von unten rein.
Aber mir geht es auch nicht um ideologische Kulturkämpfe. Mir geht es auch nicht um Ausgrenzung. Mir geht es darum...
Ja,
mir,
die Frage war, kann es Entscheidungen geben
vor Ort? Dass ich es ganz entscheidend finde, sich in der Auseinandersetzung mit der AfD... sich nicht als allererstes an der AfD abzuarbeiten, sondern selber, ich selber, mache jeden Tag den Menschen im Land ein persönliches und ein inhaltliches Angebot, dass die Menschen wissen, sie können sich auf mich verlassen für Stabilität und Verlässlichkeit. Meine Regierung ist nicht verstritten und nicht verkracht. Wir versuchen jeden Tag, die Probleme zu lösen. Da ist nicht alles perfekt. Und man kann, es wird auch nie perfekt sein. Und das ist mein Angebot. Aber in der Auseinandersetzung mit der AfD gehe ich so um, wie auch natürlich, wo es um inhaltliche Themen geht. Und es geht schon um viele Themen, die mein Land betreffen, was Löhne und Soziales angeht. Total. Und der dritte Punkt ist, das will ich einmal sagen, wenn ich auf die Landtagswahl schaue im September, dann tritt die AfD an mit einer Liste, die radikaler denn je ist, wo zum Beispiel ein bekennender Rechtsextremist dabei ist, der mit Wehrmachtshelm rumläuft. Und bei allem Respekt, von mir kann man als Sozialdemokratin nicht erwarten, dass ich mit solchen Leuten zusammenarbeite.
Mich interessiert,
das würde ich für die Stabilität eines Landes
gefährlich halten. Frau Schwese, wir haben verstanden, dass Sie die Zusammenarbeit kategorisch ablehnen. Aber ich möchte gerne wissen, wie Sie mit den Mehrheiten umgehen. Jetzt hat Michael Kretschmer, CDU-Ministerpräsident in Sachsen, gesagt, er würde dazu raten, dass Sie zu wählen. Also obwohl er ja eigentlich ein CDU-Ministerpräsident ist, Sie kommen von der SPD, aber er sagt, wir sind inzwischen so wenig, wir müssen, um die AfD zu verhindern, zusammenhalten. Also bitte, liebe SPD-Wähler in Mecklenburg-Vorpommern, seid doch so gut und wählt diese persönliche, starke Persönlichkeit, hat er gesagt. Wie finden Sie das?
Wenn Michael Kretschmer hat gesagt, dass ich eine gute Ministerpräsidentin bin und dass wir gut zusammenarbeiten, und das würde ich im Gegensatz genauso sagen, denn das ist was, was die ostdeutschen MPs sehr auszeichnet. Wir arbeiten alle unabhängig von unserer Parteizugehörigkeit eng zusammen, länderübergreifend, parteiübergreifend. Und auch für mich als Ministerpräsidentin gilt ja, was auch für den Bürgermeister gilt. Am Ende ist man von allen Bürgerinnen und Bürgern gewählt. Und ich bin für alle Bürgerinnen und Bürger da, egal ob sie zur Wahl gehen und wen sie wählen.
Aber mich interessiert, weil er
sagt, in der letzten Wahlrunde geklappt, also vor 5 Jahren. Dieses Mal geht das komplett ins Auge. Wenn alle anderen sagen, wir versammeln uns ein weiteres Mal hinter dem Amtsträger, Amtsträgerin, dann fallen ihnen in Mecklenburg-Vorpommern, aber vor allen Dingen in Sachsen-Anhalt, fallen ihnen mehrere Parteien dann aus dem Landtag raus. Und macht die Wahrscheinlichkeit, dass der AfD-Kandidat eine absolute Mehrheit der Mandate macht, größer. Vor 5 Jahren war das andersrum. Da machte es Sinn, den Amtsinhaber vor die AfD zu schieben, indem alle anderen Parteien sich in Stücken dahinter versammelten und trotzdem noch im Landtag waren. Dieses Mal geht es um die Präsenz verschiedener traditioneller Parteien aus der Mitte in den Landtagen. Und wenn sie da rausfallen, weil sie alle hinter dem Amtsträger gehen, dann schaffen sie die Mehrheitsverhältnisse, in denen der AfD-Kandidat Chef wird.
Was ist Ihre Einschätzung dazu? Ist das ein Offenbarungseid, wenn es gar nicht mehr um Inhalte geht, sondern nur noch um einen Schulterschluss unter Demokraten, also eine Verhinderungskoalition, wenn man so will?
Es fehlen die klaren Ideen, das teile ich schon. Also wenn man auch die Menschen vor Ort in Garz fragt, um mal diese Basiskarte wieder zu spielen, dann ist das eben so, dass niemand weiß, wofür steht die SPD noch oder warum sollen die Arbeiter, die gerade wegen der Erdölraffinerie Sorgen haben, noch die SPD wählen, wenn die SPD in Brandenburg eigentlich schon die ganze Zeit regiert. Also was soll jetzt konkret besser werden? Und es gibt immer noch keine Idee, wie wir dieses 21. Jahrhundert mit einem neuen Stil von Politik vielleicht gestalten können und wo wir neue Ideen haben als Gegenentwurf zu Trump und zu anderen Dingen. Da sehen die Menschen einfach, das beschäftigt ja auch die ganz große Politik, und die ganz große Politik hat ganz konkrete Auswirkungen auf die Kommune. Das merken wir wir täglich. Und da fehlt einfach die große Idee. Und die hat die AfD auch nicht zwingend, aber sie sagt ihm, wir sind für dich da und wir stehen das irgendwie gemeinsam durch. Und das kriegen die anderen Parteien nicht vermittelt.
Würden Sie denn umgekehrt auch sagen, in Sachsen-Anhalt, wo 2 Wochen vor Ihnen in Mecklenburg-Vorpommern gewählt wird, dann empfehlen Sie auch, den CDU-Kandidaten zu wählen?
In Sachsen-Anhalt sagt die SPD ganz offen, dass sie gerne mit dem Ministerpräsidenten Schulze die gemeinsame Koalition fortsetzen will. Und dass es aber wichtig ist, dass die SPD Teil dieser Koalition bleibt, um eben auch bestimmte Aspekte, das sind vor allem in Sachsen-Anhalt auch viele soziale Aspekte, mit abzusichern. Und in Mecklenburg-Vorpommern droht nicht, dass die CDU oder die Linke aus dem Landtag fallen. Die werden auch nach dieser Wahl im Landtag sein. Und wie stark jeder vertreten sein wird, das ist dann ein Ergebnis der Landtagswahl. Aber ja, es stimmt. Die Zuspitzung ist aber jetzt schon da. Die ist schon vor der Wahl da. Es wird bei der Landtagswahl am 20. September darum gehen, ob Manuela Schwesig und die SPD gewählt wird oder ob die AfD gewählt wird. Das ist die Lage. Und darüber werden sich die Menschen entscheiden müssen. Und ich finde, das ist eine krasse Richtungsentscheidung, weil es am Ende darum geht, wollen die Leute weiter Stabilität und Verlässlichkeit oder wollen sie, dass die AfD das Land übernimmt? Und dann kommt die Gefahr, dass dieses Land nicht mehr frei und demokratisch regiert wird, dass es anders wird und dass sich erheblich die Dinge ändern in der Arbeitsmarktpolitik, in der Wirtschaftspolitik, in der Bildungspolitik. Und das darf niemand unterschätzen.
Da müssen wir einen Punkt machen, Frau Schwesig, denn wir sind am Ende der Sendezeit. Und Julia Niharika-Sen sehe ich schon im Studio der Tagesthemen. Julia, was habt ihr vor?
Ja, Karin, wir bleiben gewissermaßen bei der SPD. Ihr habt ja auch schon drüber gesprochen, über Putins Vorschlag, sein Freund Altkanzler Gerhard Schröder könne Vermittlungsgespräche im Angriffskrieg gegen die Ukraine führen. Das schlägt nun hohe Wellen, nicht nur in der SPD, mehr dazu gleich bei uns in den Tagesthemen.
Danke, Julia Niharika. Ich habe mich hier in der Runde zu bedanken für die Diskussion, bei Ihnen fürs Interesse und bei Ihnen zu Hause natürlich auch. Guten Abend. Tschüss.